ARD. Das ist das größere Problem, dass die Kohlenhydrate momentan, wie es vielleicht in den 70er, 80er Jahren das Fett war, jetzt als das Schlechte, der schlechte oder der böse Nährstoff dasteht.
Zucker gilt als der ultimative Bad Cop unter den Nahrungsmitteln. Und jeder und jede von uns kennt Erfahrungsberichte von Menschen, die komplett zuckerfrei leben. Sei es aus dem Freundeskreis oder im Zusammenhang mit Social Media. Und dennoch braucht unser Körper Zucker zum Überleben. Wir wollen in dieser Folge mal wissenschaftlich aufräumen. Was ist zu befürchten, wenn ich zu viel Zucker esse? Was bringt Zuckerverzicht? Was sagen die Fachleute? Sind alle Zuckerarten gleichermaßen schädlich für uns? Und über einen bestimmten Fall, in dem Zucker doch ratsam sein könnte, auch darüber sprechen wir heute. Mein Name ist Maja Bachtiarewitsch, schön, dass ihr dabei seid. Mir gegenüber im Studio sitzt heute meine Kollegin Jasmin Appelhans. Moin Jasmin.
Hallo Maja.
Heute soll es mal wieder über ein Ernährungsthema gehen. Mhm. Wir hatten ja von dir schon Folgen zu Milch, Fleisch und Fisch im Podcast.
Ja.
Heute also Zucker.
Genau, also ich interessiere mich neben anderen Themen sehr für Ernährung. Gerade mit dem Thema Zucker habe ich aber auch selbst viel zu tun. Ich habe, was man auf Englisch so umgangssprachlich ein Sweet Tooth nennt, also eine große Vorliebe
ein süßer Zahn sozusagen.
Genau. Und Früher konnte es für mich auch nicht genug Zucker sein. Ich habe phasenweise auch immer große, enorme Mengen Süßkram gegessen. Vor etwas über einem Jahr habe ich dann aber angefangen, weitgehend auf Süßkram zu verzichten. Jetzt nicht komplett, aber ich esse nicht mehr täglich Süßigkeiten und schon gar nicht mehr in den Mengen wie früher.
Sag mal, ich habe in der Vorbereitung zur Folge, habe ich auch im Freundeskreis so ein bisschen drüber gesprochen und habe mal gefragt, wie das so ist mit Zuckerkonsum. Kelloggs mit Milch und dann noch mal obendrauf so ein oder zwei Esslöffel.
Das habe ich auch gemacht, solche Sachen, ja.
Kristallzucker. Viel. Sagte mein Freund. Und das hat früher dann immer so schön geknistert. Kann ich gar nicht vorstellen. Jetzt sagst du aber, du isst weniger Zucker und auch im vergangenen Jahr hat sich das bemerkbar gemacht? Also sicherlich.
Ja, das hat sich schon bemerkbar gemacht. Also ich habe in dem Jahr über 20 Kilo abgenommen jetzt.
Boah, krass.
Das liegt jetzt vielleicht nicht nur daran, dass ich weitgehend auf Zucker verzichte und weniger Süßigkeiten auf jeden Fall esse, sondern vielleicht auch daran, dass ich jetzt immerhin ab und zu mal Sport mache. Aber ich glaube, der größte Teil liegt schon an dem Zuckerverzicht.
Aber jetzt versuchen ja ziemlich viele Leute abzunehmen, indem sie einfach weniger Süßigkeiten essen. Aber dass dann quasi der Verzicht nur auf Zucker so viel ausmacht, das ist doch eigentlich eher selten, oder?
Ja, das stimmt vielleicht. Bei mir waren die Süßigkeiten aber einfach zusätzliche Kalorien zu dem normalen Essen noch dazu. Also die haben jetzt keine Mahlzeit ersetzt oder so. Manche Leute essen ja auch dann einen Schokoriegel statt Mittagessen. Das war bei mir nicht so, sondern ich habe normal Mittag gegessen und dann obendrauf halt noch den Schokoriegel. Und wenn man diese zusätzlichen Kalorien weglässt, dann macht das natürlich schon einen großen Unterschied. Mhm. Jetzt gerade, weil es ja dann in den meisten Fällen nicht nur zusätzlicher Zucker ist, sondern auch noch Fett, das eventuell dann in dem Schokoriegel mit drin ist. Ich achte aber auch nicht nur darauf, beim Zucker darauf, was ich esse, sondern auch bei anderen Kohlenhydraten.
Okay, das heißt, du machst da so eine Low-Carb-Diät, dass du möglichst wenig Kohlenhydrate zu dir nimmst, mit der Idee, dass sich der Körper den Rest, den er braucht, einfach aus vorhandenen Speichern zieht?
Nee, gar nicht. Also ich esse noch Kohlenhydrate, nur eben eher bestimmte Kohlenhydrate und vor allem nicht mehr so viel Zucker. Also chemisch gesehen sind zwar alle Kohlenhydrate aus Zuckermolekülen aufgebaut, es gibt da aber verschiedene Gruppen von Kohlenhydraten, je nachdem aus wie vielen Zuckermolekülen die jetzt zusammengesetzt sind. Es gibt die Einfachzucker oder auch Monosaccharide genannt. Das ist zum Beispiel das, was man umgangssprachlich Traubenzucker nennt, also die Glucose. Das ist ja eine Form von Zucker, die in unserem Körper auch vorkommt und da der Energieträger ist. Und der Fruchtzucker, Fructose, zählt auch dazu. Und die beiden sind jeweils nur ein Zuckermolekül groß.
Einfachzucker sagt man auch, ne?
Genau. Und dann gibt es Zweifachzucker oder Disaccharide und dazu zählen zum Beispiel unser Haushaltszucker, die Saccharose, der Malzzucker, die Maltose oder auch der Milchzucker, die Laktose. Diese Einfach- und Zweifachzucker, die zählen wirklich zu den Zuckern, also das, was man umgangssprachlich auch Zucker nennt. Mhm. Die können vom Körper besonders gut aufgenommen werden und sind schnell verfügbar. Und wenn sie nicht sofort genutzt werden, werden sie dann aber als Fett im Körper gespeichert und man hat schnell wieder Hunger, weil der Blutzuckerspiegel auch ganz schnell wieder absinkt, nachdem das einmal aufgenommen wurde.
Mhm. Okay, dann so viel erstmal zu den Zuckern, die gemeint sind, wenn man nicht wissenschaftlich über Zucker spricht. Das sind dann genau die Zucker, die, weil sie so süß schmecken, einfach Lebensmitteln oft zugesetzt werden. Mhm. Wie unterscheiden sich davon denn die Kohlenhydrate, die zwar aus Zuckermolekülen, wie du gerade erklärt hast, bestehen, aber nicht zu den Zuckern gehören?
Also es gibt zum Beispiel Stärke in Brot, Nudeln oder Reis und die besteht aus längerkettigen Kohlenhydraten. Also da sind dann mehrere von diesen Zuckermolekülen aneinandergereiht, nicht nur zwei, sondern viel mehr. Und das dauert dann länger, bis der Körper die auseinandergebaut hat. Und der Zucker ist deshalb dann nicht so schnell im Körper verfügbar. Und der Blutzuckerspiegel, das was ich eben meinte, der steigt auch nicht so schnell plötzlich an, fällt dafür aber auch nicht so schnell dann wieder ab. Und der Effekt ist noch größer bei Kohlenhydraten mit sogenannten niedrigen glykämischen Index. Das ist ein Maß dafür, wie schnell nach dem Essen von Kohlenhydraten der Blutzuckerspiegel dann wirklich auch ansteigt.
Das mit dem Blutzuckerspiegel, das hört man immer wieder. Oft heißt es dann, dass bestimmte Zucker direkt ins Blut gehen. Was heißt das eigentlich? Sie gehen direkt ins Blut.
Also die längerkettigen Kohlenhydrate werden schon im Mund durch das Enzym Amylase aufgespalten und das geht dann im Darm weiter. Und das dauert dann ein bisschen, das passiert nach und nach. Der Zucker hingegen, der kann ganz schnell durch den Darm resorbiert werden, also aufgenommen werden und ins Blut gehen, weil das nicht erst noch auseinandergebaut werden muss, das Ganze. Und bei Vollkornprodukten wie braunem Reis, Vollkornnudeln und Vollkornbrot, die einen besonders niedrigen glykämischen Index haben, ist es so, dass die Ballaststoffe darin dafür sorgen, dass die Kohlenhydrate noch langsamer zu den einzelnen Zuckermolekülen auseinandergebaut werden und so ins Blut kommen können. Und die halten dadurch auch länger satt und man isst dann automatisch weniger davon. Okay. Und deswegen esse ich jetzt vor allem Kohlenhydrate aus Vollkorn.
Dass Vollkornprodukte gesünder sind, das predigen ErnährungswissenschaftlerInnen ja schon seit Jahrzehnten. Aber zurück zum Zucker selbst. Ist der denn wirklich so schlecht für die Gesundheit, wie immer gesagt wird?
Wir können uns ja mal anhören, was Matthias Laudes dazu sagt. Der ist Endokrinologe und Diabetologe am Universitätsklinikum Schleswig-Holstein in Kiel.
Es gibt keinen einzigen Vorteil von Zucker. Also Zucker hat ja mehrere Nachteile, aber gar keinen Vorteil. Das ist anders als bei anderen Lebensmittelbestandteilen, wo es den einen oder anderen Vorteil auch gibt. Das ist bei Zucker eben nicht der Fall.
Okay, das ist ein verhältnismäßig drastisches Urteil.
Ja, wobei es auch da eine ganz kleine Ausnahme zur Regel gibt. Es gibt einige wenige Fälle, wo es doch vorteilhaft sein kann, Zucker zu essen.
Da bin ich gleich gespannt, was du da erzählst. Ich möchte aber erst nochmal zurück zur Gesundheit. Welchen Krankheitsbildern kann ich denn konkret vorbeugen, wenn ich mich für eine zuckerarme Ernährung entscheide?
Da muss man ein bisschen unterscheiden. Es gibt ein paar Erkrankungen, bei denen Zucker direkt die Krankheit auslösen kann. Und es gibt viele, bei denen das eher indirekt ist. Also darüber, dass es zu Übergewicht kommt und das dann Folgen haben kann. Ein Beispiel dafür, wo Zucker direkt ein Risiko für eine Erkrankung erhöhen kann oder eine bestehende Krankheit verschlimmern kann, ist Gicht.
Gicht? Ich dachte, Gicht hat viel mit Fleischkonsum zu tun.
Ja, das ist auch ein großer Risikofaktor. Aber auch wenn man zu viel Fruchtzucker, also Fructose isst, also dieser Einfachzucker, von dem wir vorhin gesprochen haben, das liegt wahrscheinlich an verschiedenen Mechanismen, die da passieren. Wenn Fructose verstoffwechselt wird, dann entsteht als Nebenprodukt Harnsäure und die verursacht Gicht. Und gleichzeitig wird die Ausscheidung von Harnsäure durch erhöhte Insulinausschüttung reduziert. Und Insulin wird ja auch ausgeschüttet, wenn viel Fructose da ist. Also das sind jetzt mehrere Gründe, warum man eher Gicht bekommen könnte, wenn man viel Fructose isst.
Okay, also das liegt dann an der Fructose, also am Fruchtzucker. Dazu habe ich gleich auf jeden Fall noch ein paar Fragen. Aber erstmal müssen wir noch mal über ein paar andere Erkrankungen sprechen, die im Zusammenhang mit viel Zucker stehen. Zum Beispiel ja auch das Thema Karies. Da ist ja schon lange klar, dass eindeutig Zucker das verursacht.
Ja, das ist völlig unstrittig. Also Karies nimmt auch proportional mit Zuckerkonsum zu. Es gab interessanterweise aber vor ein paar Jahren eine Studie, wonach es teilweise schon vor 15.000 Jahren bei Jägerinnen und Sammlern Karies gab. Das war insgesamt damals viel, viel weniger verbreitet als heute. Bei einer Gruppe im heutigen Marokko wurden aber in 10 von Schädeln bei fast jedem Erwachsenen Löcher gefunden. Das war eine Gruppe, die besonders viel Eicheln und Pinienkerne gegessen hat. Und die sind sehr kohlenhydrathaltig. Und das könnte dann halt dieses Karies verursacht haben. Die haben außerdem auch viel Schnecken gegessen und die haben ja Raspelzungen, die dann wiederum die Zähne angeschliffen haben könnten. Also das könnte auch noch eine Rolle gespielt haben. Insgesamt haben aber Zucker und Kohlenhydrate einen riesigen Einfluss auf Zahngesundheit. Und auch Stärke, weil ja über das Enzym Amylase, wie wir vorhin schon gesagt haben, teilweise schon im Mund die Stärke zum Zucker umgewandelt wird. Und es gab auch mal die Vermutung, dass ein hoher Zuckerkonsum mehr Zahnfleischentzündungen verursachen könnte. Das konnte so aber bisher noch nicht nachgewiesen werden.
Aber das mit den Entzündungen, das habe ich im Zusammenhang mit Zucker auch schon häufig gelesen. Mhm. Was genau ist denn da dran?
Ja, Zucker kann negativ auf Entzündung wirken. Die Literatur ist zwar noch nicht so ganz eindeutig, was das angeht, aber es gibt vermehrt Hinweise darauf, dass es leichte chronische Entzündungen, Autoimmunkrankheiten und Nervenentzündungen verstärken kann, wenn man besonders viel Zucker isst. Und der Mechanismus dahinter ist aber wohl eher indirekt. Also wenn man viel Zucker isst, dann hat man häufig auch viel sogenanntes viszerales Fett, also das Fett um die inneren Organe im Bauchbereich, besonders die Leber rum. Und das ist hormonell aktiv, das bildet also Hormone. Und die kommen dann zusätzlich zu den eh schon produzierten Hormonen dazu. Also die, die von Schilddrüse, Bauchspeicheldrüse, Hirnanhangsdrüse oder Nebenniere gebildet werden.
Okay, bedeutet zu viel viszerales Bauchfett kann dadurch dann alle möglichen chronischen Krankheiten begünstigen.
Genau, also sowas wie Bluthochdruck und damit Herzinfarkte, eine frühe Form von Demenz, Impotenz oder auch Diabetes Typ 2 und eben eventuell auch chronische Entzündungen. Mhm. Und der Effekt verstärkt sich aber eventuell auch noch indirekt. Also es ist zum Beispiel bekannt, dass die Ernährung das Darmmikrobiom verändert. Also was für Bakterien, Viren, winzig kleine Pilze und so weiter im Darm leben.
Wichtig für Verdauung und das ist ja auch das Immunsystem, ne?
Genau, also das ist das Darmmikrobiom ist total wichtig, wie du sagst, für die Verdauung, für das Immunsystem und auch für die psychische Gesundheit zum Beispiel. Das sind ganz viele Prozesse, die davon beeinflusst werden. Und ja, also es gab eine Studie an Mäusen, dass zu viel Zuckerkonsum dazu führt, dass das Darmmikrobiom stark gestört wird. Nützliche Bakterien wurden dabei abgetötet und dadurch haben die Mäuse dann mehr Fett angesetzt. Da hat die Immunreaktion, die starken Übergewicht vorbeugt, also nicht mehr richtig funktioniert. Mhm. Und die Mäuse hatten dann öfter das sogenannte metabolische Syndrom, also das, wovon wir hier gerade sprechen. Zu viel Bauchfett, ein hoher Blutzucker und Blutfettwerte und auch ein Bluthochdruck. Mhm, okay. Also das wird umgangssprachlich auch das tödliche Quartett genannt.
Wow. Aber da müsste man doch eigentlich auch einfach wieder nützliche Bakterien dazugeben können und dann könnte alles wieder laufen, oder nicht?
Ja, das hat bei den Mäusen ganz gut funktioniert, ist aber beim Menschen nicht ganz so eindeutig, sagt Matthias Laudes.
Was immer noch nicht so 100% geklärt ist, ist, was ist Henne, was ist Ei? Also mit anderen Worten, wenn man jetzt das Mikrobiom verändert, ist dann die ganze Adipositas weg. Und da glaubt man nun tatsächlich eher, dass das schon eher nur ein kleiner Puzzlebestandteil ist in dem großen Krankheitsgebilde Adipositas und Diabetes. Aber es ist, wie bei jedem Puzzle, eben ein wichtiger Teil, der eben in Zukunft auch adressiert werden muss.
Mhm. Also das bedeutet, der direkte Zusammenhang von Karies und Zucker ist klar und bei Gicht gibt es wahrscheinlich auch einen direkten Zusammenhang. Mhm. Aber bei Entzündungen ist es nicht ganz eindeutig.
Genau.
Wie sieht's denn jetzt mit Krebs aus? Da geistern ja auch immer mal wieder Diäten mit wenig Zucker oder auch komplett ohne Kohlenhydrate durchs Netz, vorzugsweise durch die sozialen Medien. Und da heißt es immer, dass das das Krebswachstum verhindern soll. Was ist denn da dran?
Also die Idee, dass Zucker und Krebs zusammenhängen, geht auf den Mediziner und Nobelpreisträger Otto Warburg zurück. Und der hat in den 1920ern entdeckt, dass viele bösartige Tumoren bei der Energiegewinnung Glucose nicht vollständig abbauen. Also wir haben ja gesagt, Glucose ist der Energieträger im Körper und der wird halt nicht vollständig abgebaut. Und die Krebszellen gewinnen also aus Glucose weniger Energie und brauchen insgesamt mehr Glucose als andere Zellen. Und daraus ist die Idee entstanden, dass man mit Zuckerverzicht den Krebs sozusagen aushungern kann. Und deshalb war auch die weitere Idee, dass wenn man dann ganz auf Kohlenhydrate verzichtet und die Ernährung auf die sogenannte ketogene Ernährung umstellt, also quasi nur Fett und Proteine, dass das dann auch helfen soll, den Krebs auszuhungern.
Naja, aber erstmal klingt das ja eigentlich plausibel.
Schon, dagegen spricht aber, dass nicht bei allen Krebszellen der Glukosestoffwechsel wirklich auch verändert ist. Und es gibt außerdem Beobachtungen, dass die Krebszellen ihren Stoffwechsel anpassen können. Mhm. Also wenn keine Kohlenhydrate da sind, dann gewinnen sie Energie über andere Wege.
Okay, dass sie darauf reagieren und sich da eigentlich gar nicht austricksen lassen.
Und insgesamt muss man sagen, dass die Studienlage da ziemlich dünn ist. Mhm. Und die Deutsche Krebsgesellschaft zum Beispiel, die redet auch von kohlenhydratarmer oder auch ketogener Ernährung ab, wenn man schon Krebs hat. Die sagen, dass solche Vorschriften dann eher gefährlich sein können, weil TumorpatientInnen ja eh schon oft mangelernährt sind. Mhm. Und das dann natürlich, wenn man dann auch noch auf Kohlenhydrate dass verzichtet.
Dann erst recht was fehlt.
Genau.
Mhm. Okay, das heißt, wenn man eh schon Krebs hat, dann sollte man nicht auf Zucker oder Kohlenhydrate verzichten, aber wie sieht es denn mit der Vorsorge aus? Kann man da was machen?
Ja, also man sollte im Hinblick auf die Krebsvorsorge nicht zu viel Zucker zu sich nehmen. Es gab zum Beispiel Untersuchungen, was den Zuckerkonsum bei verschiedenen Erkrankungen angeht. Und danach steigt mit jedem 25 Gramm Fructose, die man am Tag zu sich nimmt, die Wahrscheinlichkeit um 22% an Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekommen. Oh. Man muss jetzt dazu sagen, dass die Wahrscheinlichkeit, Bauchspeicheldrüsenkrebs zu bekommen, jetzt nicht so dramatisch hoch ist. Also insgesamt ist es auch mit hohem Zuckerkonsum jetzt nicht so wahrscheinlich, das zu bekommen. Okay. Ne? Also man muss das immer im Verhältnis einordnen.
Das klingt immer erstmal so alarmierend.
Genau. Mhm. Beim Leberkrebs ist es aber auch wahrscheinlicher, wenn man mehr gesüßte Getränke trinkt zum Beispiel. Das liegt beim Krebs aber wahrscheinlich auch eher an indirekten Effekten. Also die Hormone vom Bauchfett und besonders das Fett um die Leber herum, die könnten hier wiederum auch der Auslöser sein. Oder auch noch indirekter, der Krebs könnte dann die Folge von Diabetes sein.
Okay, dann lass uns aber noch, bevor wir jetzt zu Vor- und Nachteilen bestimmter Ernährungsformen in Sachen Zucker kommen, auch nochmal über Diabetes sprechen. Der trägt ja auch Zucker im Namen, denn es ist ja die sogenannte Zuckerkrankheit. Allerdings müssen wir da ja erstmal was zurechtrücken, denn auch wenn Diabetes umgangssprachlich so genannt wird, ist es ja komplexer.
Ja, also der heißt nicht so, weil der Diabetes direkt durch den Zucker entsteht. Der heißt so, weil bei der Erkrankung es ein Problem mit der Zuckeraufnahme in die Zellen gibt. Also hier ist die Auswirkung dann auch wieder eher indirekt. Wir müssen da aber auch die verschiedenen Arten von Diabetes ja unterscheiden.
Und da unterscheiden wir zwischen Typ 1, der bei Kindern auftritt, und Typ 2, den man normalerweise ja erst später bekommt.
Ja, wobei das inzwischen auch nicht mehr ganz stimmt. Also durch unseren Lebensstil ist es so, dass auch immer mehr junge Menschen und auch schon Kinder Typ 2 Diabetes bekommen. Beim Typ 1 Diabetes ist es aber so, dass der Körper zu wenig Insulin produziert. Das ist ein Hormon, das nötig ist, um Zucker in die Zellen zu transportieren. Und dadurch ist dann zu wenig Zucker in den Zellen und zu viel im restlichen Körper. Mhm. Beim Typ 2 Diabetes gibt es zwar viel Insulin, aber die Aufnahme in die Zellen funktioniert nicht mehr richtig, weil jahrelang so viel Insulin produziert wurde, dass die Zellen eine Insulinresistenz bilden. Es kann auch mal sein, dass die insulinproduzierenden Zellen durch die jahrelange Überproduktion erschöpft sind und nicht mehr können und deshalb nicht mehr genug Insulin produzieren. Mhm. Aber eigentlich ist der Hauptmechanismus, dass das nicht mehr in die Zellen aufgenommen wird.
Übrigens, über Diabetes spreche ich auch mit unserer Kollegin Nele Rössler auch in einer Synapsenfolge, und zwar in der wir über Übergewicht als weltweites Problem, also quasi als Pandemie sprechen. Wer sie noch nicht gehört hat, ihr findet sie in unserem Kanal hier mit der Folgennummer 71. Mhm. Und da haben Nele und ich festgestellt, vor allem wenn man verkürzt über das Thema Diabetes und Insulin spricht, dann hat das immer den Anschein, als sei das wirklich der Zucker selbst, der den Diabetes auslöst. Also, dass es einfach zu viel Zucker im Blut ist.
Ja, das denken auch viele. Da habe ich auch mit Matthias Laudes drüber gesprochen.
Das ist aber letzten Endes eine Kaloriengeschichte. Das heißt, wenn jemand sehr viel Fett beispielsweise zuführt, dann kann genauso über den Kalorienzufuhr, Körpergewichtsanstieg auch ein Diabetes sich entwickeln. Es ist also nicht nur die reine Zuckeraufnahme, die dann auch ein Diabetes auslösen kann.
Also ich finde, Matthias Laudes macht das hier ganz gut deutlich, dass purer Zucker eigentlich indirekt den Diabetes auslöst, und zwar über das Fett. Und gerade das viszerale Fett, also das Bauchfett um die inneren Organe herum.
Und du sagst aber purer Zucker. Was heißt in diesem Zusammenhang pur?
Also wenn man zum Beispiel süße Getränke trinkt oder Gummibärchen oder Lakritze isst, dann ist das relativ purer Zucker. Es wird auch freier Zucker genannt. Der geht dann auch sofort über den Darm in den Körper. Wenn man aber gleichzeitig Zucker mit viel Fett, Proteinen oder auch Ballaststoffen isst, dann dauert das länger, bis der Zucker aufgenommen ist. Und deshalb heißt es bei der Ernährungsberatung bei Diabetes zum Beispiel auch häufig, dass man, wenn man dann in Ausnahmefällen Zucker isst, dann lieber die fette Sahnetorte essen soll als die Tüte Gummibärchen, weil der Zucker dann gleichzeitig mit dem Fett im Körper aufgenommen wird und nicht sofort ins Blut geht. Und das hält dann die Spitzen an Blutzucker gering, was ja bei Diabetes hauptsächlich das Problem ist. Das ist natürlich langfristig auch keine gute Strategie, weil dadurch ja meistens noch mehr Kalorien aufgenommen werden und noch mehr Gewicht aufgebaut werden kann. Das sollte man auch trotzdem nur in Ausnahmefällen machen.
Und jetzt haben wir aber nur über Zucker, also über die kurzkettigen Kohlenhydrate gesprochen. Wäre es denn da nicht sinnvoll, bei Diabetes auch auf die langkettigen oder die komplexen Kohlenhydrate aus der Stärke zu verzichten? Weil du hast ja gesagt, dass die im Körper auch zu Zuckern umgebaut werden.
Ja, werden sie es aber trotzdem nicht sinnvoll, sagt Matthias Lautes.
Manche bekommen die Diagnose Diabetes und denken dann, sie dürfen gar keine Kohlenhydrate mehr zuführen. Das ist natürlich nicht so. Also man sollte immer noch 40-50% der Lebensmittelzufuhr sollten Kohlenhydrate sein, aber dann eben komplexe Kohlenhydrate, das heißt also Stärkemoleküle in Kartoffeln, Brot und Reis, aber eben keiner reiner Zucker.
Okay, also Kohlenhydrate müssen sein.
Sollten, ja. Also auch bei gesunden Menschen gilt da aber auch, dass es immer sinnvoller, die Stärke aus Vollkornprodukten zu essen, weil die mehr Ballaststoffe haben und ebenso die Kohlenhydrate auch langsamer vom Körper aufgenommen werden können. Und Ballaststoffe sind ja ohnehin gut für den Körper.
Okay. Dann halte ich jetzt nochmal fest, abgesehen von Beispielen wie Karies oder Gicht, ist es offenbar so, dass die größte Gefahr eines zu hohen Zuckerkonsums darin liegt, zu dick zu werden. Denn das wiederum lässt dann das Risiko für eine ganze Reihe von Erkrankungen steigen.
Ja, wobei es da besonders auf das Bauchfett ankommt. Also wenn man jetzt am Po oder an den Oberschenkeln viel Fett hat, dann ist das gesundheitlich nicht so dramatisch.
Okay, dann lass uns doch jetzt mal drüber reden, ob es bessere oder schlechtere Zuckerarten gibt. Denn viele Lebensmittel, gerade auch Lebensmittel für Kinder, die werben ja damit, keinen Industriezucker zugesetzt zu haben. Aber da sind dann so Dinge drin wie Honig oder Agavendicksaft. Und da ist ja viel Fruchtzucker enthalten. Und das klingt jetzt aber nicht wirklich so, als seien die unbedingt gesünder.
Nee, ist es nicht. Also das wird auch vom Körper aufgenommen und wird auch verarbeitet, dieser Fruchtzucker. Es ist also ziemlicher Quatsch, dass damit geworben wird. Und früher dachte man, dass Fructose zum Beispiel bei Diabetes sinnvoll wäre, weil die Fructose von den Körperzellen aufgenommen werden kann, ohne dass sie dafür Insulin brauchen würde. Deshalb dachte man auch, dass das dann besonders gut für DiabetikerInnen geeignet sein könnte. Und es gab dann auch lauter Produkte für DiabetikerInnen mit Fructose drin, statt der Saccharose. Dann hat man aber festgestellt, dass Fructose viel schneller zur Leber kommt, weil es eben nicht vom Insulin abhängig ist. Und das führt dann viel schneller als beim Haushaltszucker der Saccharose zur Leberverfettung, zur Leberentzündung, zur Leberzirrhose bis hin zu Leberkrebs auch. Und eigentlich ist Fructose also da sogar fast gefährlicher als Saccharose.
Okay, das ist krass. Aber heißt das dann auch, dass Obst gar nicht so gesund ist? Also da ist ja auch einfach viel Fructose drin.
Ja, da ist aber auch je nach Obstsorte mehr oder weniger Fructose drin. Also es ist, heißt zwar Fruchtzucker, aber das heißt nicht, dass der Zucker in den Früchten nur aus Fructose besteht. Und insgesamt haben die auch von Sorte zu Sorte unterschiedlich viel Zucker drin. Und Obst an sich hat ja auch noch andere Vitamine und sonstige gesunde Sachen und dann auch noch Ballaststoffe, die helfen, dass der Zucker dann nicht so schnell ins Blut geht. Bei Saft sieht es dann allerdings schon wieder ganz anders aus. Also Saft wird ja ausgepresst und hat dadurch kaum noch Ballaststoffe drin und geht dann auch schneller ins Blut. Das sagt auch Matthias Lautes.
Und wenn man sich jetzt die Blutzuckerspiegelanstiege ansieht nach gesüßten Getränken, also jetzt künstlichen Getränken oder beispielsweise Fruchtsäften, dann schneiden die Fruchtsäfte gar nicht so viel besser ab. Also das muss man wirklich sagen. Natürlich hat der Fruchtsaft mehr Vitamine, ist per se gesünder. Aber alleine der Zuckergehalt ist jetzt bei einer klassischen Cola-Getränk oder Limonade beispielsweise, ist der Blutzuckeranstieg ähnlich wie jetzt nach Apfelsaft oder Orangensaft. So, und deshalb gilt auch hier immer das Credo, wenn man 4 Liter Orangensaft am Tag trinkt, dann ist das eher ungünstig. Wenn man es moderat, beispielsweise zum Frühstück, dann hat man natürlich zusätzlich die ganzen Vitamine und so weiter. Dann macht das durchaus Sinn. Aber von der Zuckerbilanz sind sie nicht viel besser.
Mir war das gar nicht so krass präsent, dass Apfel- oder O-Saft einfach genauso viel oder ähnlich viel Zucker haben kann wie Cola oder. Mhm. Das finde ich krass. Mhm. Aber heißt das dann, man sollte Kinder zum Beispiel gar nicht so viel Obst geben? Weil der Obstteller wird ja immer vermeintlich als die gesunde Alternative irgendwie auf den Tisch gestellt.
Ja, wobei, also wir haben ja schon gesagt, Obst hat viele Vitamine und andere wichtige Stoffe und eben auch diese Ballaststoffe. Und ganz auf Obst zu verzichten, ist gerade für Kinder auch nicht besonders sinnvoll. Es ist in jedem Fall besser, als da einen Teller mit Süßigkeiten hinzustellen, da den Obstteller hinzustellen. Grundsätzlich ist es schon so, dass Gemüse da natürlich ein bisschen besser ist als Obst. Und es ist aber vor allem besser, dann auch festes Obst zu geben und nicht diese Quetschis. Mhm. Da sind zwar auch noch Ballaststoffe drin, aber die Kinder müssen ja gar nicht mehr kauen und haben dann ganz schnell auch ganz viel Fruchtzucker und auch den anderen Zucker intus. Und ja, also es gibt aber auch Obst, das wie gesagt mehr Zucker hat als andere. Also Weintrauben haben zum Beispiel sehr viel Zucker drin und Beeren besonders wenig. Also da kann man auch ein bisschen drauf achten, was man den Kindern dann so gibt.
Fruchtzucker sind also fast noch schädlicher als Haushaltszucker. Wie sieht's denn jetzt mit Süßstoffen aus? Weil die gibt's immer mehr in verschiedenen Lebensmitteln und die sind ja jetzt auch gerade ziemlich in Verruf geraten. Vor allem wegen dieser großen Diskussion, ob manche eben nicht krebserregend sind.
Ja, wobei das auch noch ziemlich unklar ist. Also es gibt ja auch zum einen unheimlich viele verschiedene Süßstoffe. Und da mit dem Krebserregen, da gab es zum Beispiel diese Geschichte mit der Sucralose, die beim Erhitzen krebserregend sein könnte. Letztes Jahr gab es dann die Meldung, dass Aspartam krebserregend sein könnte, ist aber auch eher ein Verdacht als alles andere. Es gibt immer mal andere Diskussionen, auch wie gesundheitsschädlich Süßstoffe allgemein sein können. Mhm. Insgesamt ist die Studienlage da aber noch ziemlich dünn. Es gab in 2023 eine Stellungnahme vom Bundesinstitut für Risikobewertung und die sagen, dass eine abschließende Risikobewertung nicht möglich ist, weil noch zu wenig Studien da wären. Und von dem, was da ist, wären jetzt aber erstmal keine negativen Folgen zu erwarten.
Mhm. Und jetzt haben wir vorhin darüber gesprochen, dass die Ernährung das Mikrobiom im Darm verändert. Mhm. Wie ist das denn beim Süßstoff? Da erinnere ich mich auch noch an eine Meldung dazu.
Ja, es gab 2022 mal eine Studie dazu, die gesagt hat, dass sich das Mikrobiom ändert, wenn man viele Süßstoffe isst. Die Ergebnisse konnten aber bisher nicht verifiziert werden, meint Matthias Laudes. Also es ist noch nicht ganz klar, ob es da wirklich Effekte gibt.
Aber wie sieht's denn mit der Annahme aus, dass man mehr Süßigkeiten isst, wenn man Süßstoffe konsumiert? Einfach weil der Körper dann denkt, er würde Zucker bekommen und dann kommt da gar nichts an. Darüber wurde nämlich auch berichtet.
Ja, das stimmt. Und darüber habe ich auch mit dem Neurowissenschaftler Marc Tittgemeier gesprochen. Der ist am Max-Planck-Institut für Stoffwechselforschung in Köln. Und der untersucht da den Einfluss von Zucker aufs Gehirn. Und ich habe ihn genau das gefragt, nämlich ob das wirklich passiert, dass man mehr Heißhunger auf Zucker bekommt, wenn man Süßstoffe isst.
Das war eine Zeit lang meine Theorie und tatsächlich ist das plausibel oder wäre das plausibel. Ich erzeuge einen Erwartungswert und wenn dieser Erwartungswert nicht getroffen wird, dann versuche ich das zu regulieren. Also wenn ich jetzt erwarte, da kommt jetzt irgendwas Süßes oder irgendwas Leckeres und da kommt gar nichts, dann kompensiert man das typischerweise, dass dieser Antrieb besonders stark wird und ich dann irgendwas essen muss. Das heißt, in dem Sinne wären Süßstoffe kontraproduktiv. Tatsächlich konnte das aber nicht schlüssig bewiesen werden.
Es ist nämlich so, dass wir gar nicht so unglaublich stark enttäuscht werden, wenn wir Süßstoffe zu uns nehmen.
Natürlich hat das Essen mit Süßstoffen typischerweise auch einen Nährwert und der wird dem Gehirn natürlich auch vermittelt. Das heißt, es ist nicht so, dass da so mit Enttäuschung oder Frust reagiert wird und aus dem Enttäuschungsdruck, aus dem Leidensdruck sozusagen dann irgendein Antrieb erfolgt, dass ich dann wieder mehr esse. Das ist, glaube ich, nicht wirklich schlüssig bewiesen. Ist aber eine schöne Theorie.
Also allgemein haben Süßstoffe keine Kalorien und verursachen ja auch kein Karies. Man sollte aber auch davon einfach nicht zu viel essen oder trinken. Also jetzt nicht 4 Liter Cola mit Süßstoff am Tag. Mhm. Also so als Richtwert, was okay ist, geht so ein 1/2 Liter gesüßte Getränke am Tag, sagt Matthias Laudes.
Okay, das heißt, wir sollten es nicht übermäßig essen, aber bisher sind auch noch nicht so ganz gravierende Folgen bekannt.
Ja, für uns Menschen erstmal nicht. Dafür passiert in der Umwelt aber was, worüber wir uns vielleicht auch viel zu wenig Gedanken machen.
Okay, jetzt bin ich gespannt.
Ja, ich war nämlich auf einer Veranstaltung von der Agrar- und Ernährungswissenschaftlichen Fakultät in Kiel. Und also von der Uni Kiel, und habe mir da einen Vortrag angehört, in dem es eigentlich um das Thema High-Protein-Fertigprodukte ging. Also sowas wie Pudding mit extra Protein drin. Mhm. Und da war eine Wissenschaftlerin der Christian-Albrechts-Universität zu Kiel, Franziska Hegele, und die hat da ihre eigene Forschung und die einer Kollegin vorgestellt. Und die hat gesagt, dass die High-Protein-Produkte im Schnitt überraschenderweise weniger Kohlenhydrate hätten als normale Produkte und auch weniger Zucker. Allerdings mehr Süßstoffe. Und das hat sie nicht als Problem für die Gesundheit gewertet, sondern für die Umwelt.
Und warum?
Ja, das habe ich sie anschließend auch gefragt. Also für uns Menschen haben Süßstoffe ja keine Kalorien, weil wir sie nicht verdauen können. Die werden von uns im Körper gar nicht zersetzt.
Das bedeutet aber wiederum auch, diese Süßstoffe verlassen den Körper in großer Anzahl unverändert. Also bedeutet, wir scheiden die einfach wieder aus. Bedeutet dann aber eben auch, dass sie mit dem Abwasser in die Kläranlagen kommen. Und da ist es aktuell wohl eben so, dass die meisten davon die Klärwerke dann aber auch über das Abwasser wieder mit verlassen, dass die da also noch nicht rausgefiltert werden können. Und das wiederum bedeutet dann eben, dass sie in grundsätzlichen Gewässer gelangen können und eben aber auch auf Böden kommen können. Und da hat sich jetzt eben gezeigt, dass sie sehr, sehr schwierig dort nur wieder verschwinden, wenn sie da sind. Es hat sich wohl auch gezeigt, dass das im Wasser noch schwieriger ist, die wieder loszuwerden sozusagen, als jetzt in Böden, weil es dort durch manche spezifischen Mikroorganismen wohl doch zu einem Abbau kommt. Aber das ist insgesamt trotzdem ein sehr langwieriger Prozess.
Ah ja, klar, wenn wir das nicht abbauen, dann geht das natürlich so in die Umwelt, ungefiltert.
Ja, und die Süßstoffe wurden wohl tatsächlich auch schon auf Feldern und in Gemüse gefunden, das normalerweise keine solchen Süßstoffe enthält. Gerade in der Nähe von Schweinefarmen. Süßstoff darf nämlich in der Schweinemast eingesetzt werden und wird da zum Teil auch eingesetzt, um den Ferkeln den Übergang von der Milch zum festen Futter schmackhafter zu machen. Und wenn die Ferkel nämlich früher abgestillt werden, dann können die Sauen ja auch schneller wieder schwanger werden. Und das ist so die Idee dahinter. Das wird wohl nicht großflächig abzumachen. Teil eingesetzt. Und ja, diese Süßstoffe gelangen natürlich auch wieder in unser Trinkwasser, und Hamburgwasser, die Wasserwerke hier in Hamburg, haben deshalb 2022 auch eine Kampagne gestartet und haben die Menschen aufgefordert, auf Süßstoffe zu verzichten, weil sie immer mehr Spuren im Trinkwasser gefunden haben. Dass diese Süßstoffe aber nicht oder nicht so gut abgebaut werden, jedenfalls, das kann auch wissenschaftlich genutzt werden. Es gab zum Beispiel im letzten Jahr eine Studie aus Wien, die Süßstoffe als sogenannte Tracer eingesetzt hat. Also ein Stoff, um zu gucken, wie sich das Abwasser eigentlich genau verteilt. Und anhand dieser Süßstoffe haben sie dann halt wie so eine Leuchtspur nachvollziehen können, wie sich das Wasser verteilt hat.
Oh, da sollte man sich vielleicht wirklich mal Gedanken machen, was da passiert. Weil das wird ja dann wahrscheinlich auch immer mehr mit der Zeit, oder nicht?
Klar, das akkumuliert auch. Also die Konzentration, die man da findet jetzt, das sind jetzt nicht so Konzentrationen, wo großartig was geschädigt wird. Es gibt aber Studien, wonach Tiere, die im Wasser leben, potenziell von Süßstoffen schon geschädigt werden können. Jetzt nicht in den Mengen, die jetzt gerade da sind, aber Süßstoffe sind ja gerade jetzt auch sehr beliebt in Lebensmitteln. Und das kann dann natürlich mit der Zeit für zukünftige Generationen schon zum Problem werden, wenn die Konzentrationen da immer weiter ansteigen.
Kommen wir aber mal dazu, warum wir überhaupt so viel Zucker essen. Warum hat denn der Körper manchmal so ein Verlangen nach Süßigkeiten? Eigentlich müsste er ja alles, was er braucht, aus langkettigen Kohlenhydraten kriegen.
Ja, darüber habe ich mit Marc Tittgemeier aus Köln auch gesprochen. Wenn Zucker im Körper ankommt, dann gibt er ein Signal ans sogenannte Mittelhirn. Da liegt das dopaminerge Zentrum, also das Belohnungszentrum. Und dadurch wird dann Dopamin im Gehirn ausgeschüttet und wir werden also quasi dafür belohnt, Zucker gegessen zu haben.
Ja, naja, das kennt sich ja jeder und jede, dass Zucker irgendwie auch glücklich macht und schmeckt ja eigentlich auch.
Ja, wobei es eine Übersichtsstudie gab, dass Kohlenhydrate allgemein gar nicht so eine super positive Auswirkung auf die Stimmung haben. Also es gibt ja auf Englisch diese Bezeichnung Sugar High oder Sugar Rush, also dass man nach der Zuckeraufnahme sich so ganz glücklich fühlt und
Glücksgefühl hat, ja.
Genau, Kinder so super viel Energie haben. Das lässt sich so aber wohl auch im Placebo finden. Und dafür gibt es dann aber wohl eine Stunde nach dem Essen dann schon ein ein Tief, also ein Stimmungstief, einen sogenannten Sugar Crash, der dann auch wohl real ist. Was Marc Tittgemeier meint, ist aber gar nicht so dieses direkte, super ausgelassene Stimmungshoch, nachdem man Zucker konsumiert hat, sondern eher so ein subtileres Gefühl von Zufriedenheit, Belohnung so. Und das ist vor allem in Kombination mit Fett relevant.
Und jetzt ist das Interessante daran, dass Fett und Zucker, obwohl die auf etwas unterschiedlichen, aber ganz klar definierten Wegen zum Gehirn kommen, diese Signale, die treffen sich, und zwar genau in diesem sogenannten dopaminergen Mittelhirn, also da, wo unsere Belohnungssteuerung funktioniert, da, wo Verknüpfungsreize produziert werden. Also wenn ich ein Essen sehe, dann nimmt das Gehirn wahr, wie viele Kalorien sind da ungefähr drin, was ist da ungefähr drin, mit Riechen ähnlich. Und davon muss es eine Assoziation geben, also eine Verknüpfung, das ist ein Lernmechanismus. Und der wird über dieses dopaminerge Mittelhirn gesteuert und der ist absolut essentiell, um diese Motivation zu regulieren. Jetzt kommen da diese zwei Signale zusammen, Zucker und Fett. Wenn zwei Signale jetzt gleichzeitig kommen, dann verstärken die sich. Das heißt, das Zuckersignal plus das Fettsignal ist mehr als nur das Zuckersignal plus nur das Fettsignal. Und deswegen mögen wir zum Beispiel auch typischerweise solche Speisen oder bevorzugen solche Speisen, wo Zucker und Fett in hohem Maße gleichzeitig drin ist, mehr als nur jedes für sich.
Ah, deswegen wirkt Schokolade oder Eis auch so gut, weil das ist ja eigentlich nur Zucker und Fett.
Ja. Genau. Oder Frittita, Süßkram oder so. Ne? Also solche Lebensmittel kommen ja, muss man dazu sagen, in der Natur auch so gut wie nie vor, dass man halt diese Kombination aus Fett und Zucker hat. Und es könnte sein, dass wir gerade deswegen so besonders stark drauf reagieren, weil das halt früher so besonders war, dass unser Gehirn uns dann sagt, so ganz viel davon essen und jetzt, ne, damit die Kalorienzufuhr dann auch ausreichend groß ist. Und ja, wir wollen dann aber auch immer mehr davon, weil unser Gehirn gelernt hat, dass besonders süßes und fettiges Essen gerade in Kombination besonders gut für uns ist. Und das funktioniert zum Teil eben schon, wenn das Essen nur geschmeckt, gerochen oder gesehen wird. Also es muss nicht wirklich auch im Körper ankommen. Also es funktioniert jedenfalls für kurze Zeit. Und auch schon mit Bildern, wie gesagt. Also Marc Tittgemeier und KollegInnen haben zum Beispiel ein Experiment gemacht, bei dem sie ProbandInnen Bilder von Essen gezeigt haben. Und die ProbandInnen waren dann bereit, mehr Geld für das hypothetische Essen auf den Bildern auszugeben, das süß und fettig war. Für einzeln süß und für einzeln fettig war das dann nicht ganz so viel Geld, was sie dafür ausgegeben hätten.
Und warum macht das Gehirn das? Ist das auch irgendwie so ein Überbleibsel von früher, als der Mensch einfach Probleme hatte, Essen zu finden?
Wahrscheinlich schon, das sagt auch Matthias Laudes aus Kiel.
Also der menschliche Organismus ist die letzten Millionen Jahre so quasi entwickelt, dass wir auf Reserven essen. Also das ist ein ganz wichtiges Signal. Das ist ja auch der Grund dafür, dass wir uns eigentlich tendenziell heute überessen, weil eben die Sättigungssignale aus dem Körper unserem Gehirn nicht schnell genug sagen, wir haben eigentlich genug, weil es eben ein evolutionärer Vorteil war, für Hungerphasen vorzubeugen. Der zweite wichtige Punkt ist, dass der Körper, wenn dann die Kalorien mal drin sind, extreme Mechanismen entwickelt hat, diese Kalorien zu sparen. Also beispielsweise hat sich im Laufe der Evolution so ein Transportmolekül in der Niere entwickelt, was ganz viel Zucker aus dem Urin wieder rückaufnimmt in die Blutbahn, damit man Kalorien spart. Der dritte Mechanismus ist, dass der Körper eine Vorliebe für süß schmeckende Nahrungsmittel entwickelt hat. Und zwar aus dem einfachen Grund, viele Bitterstoffe sind giftig und es war eben ein Vorteil, wenn man vor 100.000 Jahren weniger Bitterstoffe gegessen hat, weil dann sind die Leute weniger an Vergiftungen durch Pflanzen beispielsweise verstorben. So, und das sind eben diese evolutionären Prägungen, die eben dazu führen, dass wir gerne auf Reserven essen, dass wir gerne Süßigkeiten essen und die münden dann im Prinzip in so einem Art Suchtgefühl, wobei es natürlich keine klassische Suchterkrankung ist.
Aber warum geht das nicht als klassische Sucht?
Ja, das habe ich mich auch gefragt und darüber habe ich mit Ulrike Gisch gesprochen. Die ist Ernährungspsychologin an der Uni Gießen.
Das Problem, was an Zucker ja ist, wie mit dem Essen im Allgemeinen, anders als bei bestimmten Süchten, dass wir es tun müssen. Ja? Also wir müssen essen, wir brauchen auch Zucker. Es kommt ja auf das richtige Maß drauf an. Wohingegen bei den Substanzen, wie beispielsweise Kokain oder Alkohol, können wir darauf verzichten. Und die Frage nach dem gesunden Maß ist da ein bisschen schwieriger zu beantworten beim Zucker, als jetzt zum Beispiel beim Kokain, wo wir jetzt aus gesundheitlicher Perspektive sagen würden, ja, es ist das Beste, wenn wir darauf verzichten. Beim Zucker wiederum, ne, das ist etwas, was wir eigentlich brauchen, was zu einer Ernährung dazugehört, wo es aber dann darum geht, das richtige Maß, die richtige Balance zu halten zwischen zu viel und zu wenig. Und ich glaube, das ist der Unterschied.
Mhm. Es ist ja auch so, dass das Gehirn Glukose braucht, um zu funktionieren. Ganz ohne Zucker kommen wir also gar nicht aus.
Also es ist keine klassische Sucht, aber ein ausgeprägtes Verlangen. Und wenn das Gehirn Zucker braucht, wie ist das denn bei Leuten, die dann wirklich ganz auf Kohlenhydrate verzichten? Woher bekommen die denn die Glukose fürs Gehirn?
Also der Körper baut überschüssige Aminosäuren aus Proteinen, Eiweißen auch zu Glukose um. Und auch Fett kann zu Glukose umgebaut werden. Und das ist dann aber energieaufwendig. Mhm. Aber es funktioniert. Und das macht der Körper auch, wenn es nötig ist. So ein kompletter Zuckerentzug ist also gar nicht wirklich möglich.
Jetzt ist das Thema Zucker ja auch ganz groß in sozialen Medien. Mhm. Und da gibt es viele Leute, die von so einer Art Zuckerentzug berichten. Also die erzählen dann davon, dass sie Kopfschmerzen hätten und dass ihnen Energie fehlt, wenn sie auf Zucker verzichten. Später wird dann die Haut auch irgendwie besser beziehungsweise anders. Mhm. Was ist denn da dran?
Ja, also später soll es ihnen dann besser gehen, ne? Also erstmal dieser Entzug und ja, dann genau. Später soll alles besser ja, werden.
Dass sie erstmal da...
Genau. Also es ist natürlich schon so, dass man die Veränderung spüren kann. Also wenn man jetzt zum Beispiel von einer ganzen Schachtel Zigaretten am Tag auf eine Zigarette reduziert, dann merkt man ja auch die Veränderung im Körper schon. Andere Sachen sind da vielleicht eher auf Placebo- oder Nocebo-Effekte zurückzuführen. Es kann schon sein, dass man zum Beispiel erstmal den Eindruck hat, weniger Energie zu haben, weil der Zucker ja erstmal schnelle Energie liefert, weil er schnell in die Zellen gelangt. Der ist dann allerdings auch schnell wieder aufgebraucht. Da fällt man dann schnell in ein Loch. Also darüber haben wir ja auch schon gesprochen. Und man hat eigentlich weniger diese Aufs und Abs und mehr konstante Energie am Tag, wenn man weniger vor allem von dem freien Zucker isst. Und was die Kopfschmerzen angeht, die sind wahrscheinlich eher psychosomatisch. Also es gab eine Studie, dass Kopfschmerzen nicht aufgetreten sind, wenn den ProbandInnen Süßstoff gegeben wurde und die dann halt diesen Zuckerentzug auf Süßstoff gemacht haben. Dass die Haut besser wird, könnte theoretisch auch sein, weil eventuell die Entzündungen ja weniger werden. Darüber haben wir ja schon gesprochen. Die Studienlage da ist aber auch sehr dünn. Also es könnte auch einfach daran liegen, dass die Leute jetzt das Gefühl haben, was Gutes und Gesundes zu tun und dass deshalb die Haut besser wird, was auch immer man darunter versteht, weil das natürlich auch von der Psyche her einen enormen Einfluss dann hat.
Marc Tittgemeier hat vorhin gesagt, dass das Gehirn mit der Zeit gelernt hat, diese besonders süßen und fettigen Speisen zu essen bzw. zu wollen. Mhm. Kann das Gehirn das denn auch wieder verlernen, wenn man eine Weile drauf verzichtet?
Ja, das habe ich ihn auch gefragt und er sagt, dass man das nicht sicher sagen kann. Es ist aber bestimmt nicht leicht.
Was man sicher sagen kann, ist, wenn wir Adipositas haben ab irgendeinem Zeitpunkt oder Diabetes haben, dann sind die Hirnnetzwerke sehr anders reguliert und dann ist es fast nicht möglich, deswegen funktionieren auch Diäten nicht. Dann funktioniert dieses sogenannte assoziative Lernen, also dieses Bilden der Verknüpfungen nicht mehr wirklich. Und wenn ich solche Verknüpfungen nicht mehr richtig aufbauen kann und das ist fest verdrahtet im Gehirn, dann kann auch eine Intervention wie eine Diät oder so eine Lifestyle-Intervention oder vielleicht Verhaltenstherapie nicht mehr gut funktionieren oder vielleicht sogar gar nicht mehr funktionieren. Und in der Folge dessen mache ich mein Verhalten, mein erlerntes Verhalten oder mein etabliertes Verhalten immer weiter. Und das sieht man ja auch. 80%, über 80% aller Diäten funktionieren nicht.
Okay, er sagt, weil das Gehirn dann anders verdrahtet ist, kann man dann irgendwann gar nicht mehr so richtig auf Süßigkeiten verzichten.
Sagt er so, ja.
Wenn das irgendwann mal ein bisschen entglitten ist, Und da rede ich auch schon von Übergewicht, nicht nur von Adipositas, dann fällt das immer schwerer bis hin zu, irgendwann geht es nicht mehr. Und das hat auch nichts mit Disziplin zu tun oder mit Kontrollverlust. Ja, oder wenn jemand sagt, jetzt iss mal ein bisschen weniger, das wird nicht funktionieren. Das ist so ähnlich, als wenn ich einem depressiven Menschen sagen würde, so jetzt lach doch mal, dann wird das schon wieder. Das funktioniert auch nicht.
Das ist ernüchternd. Und das Problem ist ja aber, dass Zucker und die Kombination aus Zucker und Fett hier bei uns ja inzwischen auch überall im Übermaß vorhanden ist. Und es ist ja zum Teil auch besonders günstig, also preislich. Mhm. Ne? Also es ist manchmal
gut.
Genau, man kriegt es gut und es ist zum Teil viel günstiger, Süßigkeiten als Gemüse zum Beispiel zu kaufen oder so. Und die Gesellschaft kämpft also gerade gegen diesen Überfluss an, den es überall gibt. Und ja, also zum Beispiel mit diesen Abnehmspritzen oder den Magenbypass-OPs, über die ihr in der Folge zum Übergewicht ja auch schon ausführlich gesprochen habt, die umgehen dann das Problem, dass das Gehirn eigentlich auf Süßigkeiten programmiert ist. Wobei das Gehirn von Menschen mit Magenbypass manchmal so stark interveniert, dass sie dann trotzdem noch große Mengen von ungesundem Essen konsumieren. Mhm.
Das heißt mit anderen Worten, wenn dieser Teufelskreis einmal in Gang gekommen ist, ist es fast unmöglich, da rauszukommen. Aber was kann man denn dann tun, damit es gar nicht so weit kommt? Wie kann man denn einen sinnvollen Umgang mit Süßigkeiten finden?
Darüber habe ich auch mit der Ernährungspsychologin Ulrike Gisch gesprochen. Die meint, das fängt eigentlich schon vor dem Essen an. Also manchmal haben wir nämlich gar nicht wirklich Hunger auf das eigentliche Lebensmittel.
Wenn wir uns Zeit nehmen, einen Moment innezuhalten und uns zu fragen, ja, welches Bedürfnis ist das eigentlich? Ist es jetzt wirklich ein körperliches Bedürfnis? Also habe ich da wirklich Hunger drauf? Fühle ich mich unterzuckert? Oder ist es doch eher ein emotionales Bedürfnis? Dann ist das, glaube ich, ein wichtiger Schritt oder kann eine Präventionsstrategie darstellen, ich sag mal, kopflos dann die ganze Packung Schokolade aufzuessen. Zeit ist insgesamt, glaube ich, eine sehr wichtige Strategie, wenn es um Zuckerkonsum und Adipositas geht. Also wir brauchen Zeit vor der Nahrungsaufnahme, während der Nahrungsaufnahme und auch Zeit danach. Also dass wir nicht gleich weiter hasten in den neuen Terminen, sondern dass wir das kurz auch sacken lassen können, das Essen, und dann weitermachen. Und wir brauchen natürlich auch Zeit, um überhaupt unsere Nahrung zuzubereiten, wenn wir jetzt davon ausgehen, dass wir selbst kochen. Ja, also das ist ja auch letzten Endes eine Ressource, die wir haben müssen, wenn wir frisch kochen wollen, die im dichten Alltag nicht immer möglich ist.
Also es geht darum, sich über Bedürfnisse wieder stärker bewusst zu werden. Mhm. Und da muss ich sagen, das klingt für mich nach einer Strategie, die eigentlich viel realistischer ist, als sich einfach bestimmte Dinge, also Zucker kategorisch zu verbieten.
Mhm.
Ich habe festgestellt, wenn ich mir etwas verbiete, dann will ich das fast eigentlich noch mehr.
Ja, das geht mir auf jeden Fall auch so. Und das ist auch ein bekanntes Phänomen, sagt Ulrike Gisch.
Also das sind diese typischen Sachen, warum ja auch Diäten nicht funktionieren. Also man probiert es, man sagt, okay, jetzt esse ich nur die Hälfte oder wie auch immer. Und so funktioniert das, also genau das, so funktionieren wir als Menschen, dass wenn wir etwas dürfen, die Lust danach und der Zwang auch, das vielleicht zu konsumieren, abnimmt.
Okay, und heißt das dann aber, dass man Kindern Süßigkeiten aus diesem Grund auch nicht verbieten soll, weil dadurch dann der Reiz daran größer wird?
Ja, das mit den Kindern ist natürlich so eine Sache. Im kleinen Kindern kann man ja auch nicht einfach mehr Zeit geben, so, um sich zu überlegen, was sie jetzt wirklich so möchten an Süßigkeiten. Ganz verbieten ist da aber auch schwierig, weil die Kinder dann die Süßigkeiten auf den Kindergeburtstagen oder von den Großeltern bekommen oder so. Die Eltern können da in der Prävention aber schon viel machen, sagt Ulrike Gisch.
Also, dass sich Eltern fragen, wie leite ich mein Kind eigentlich in der Essenssituation an? Wie begleite ich es während den Mahlzeiten oder auch zwischen den Mahlzeiten? Jetzt im Fachjargon nennen wir das jetzt elterliche Steuerungsstrategien, aber wenn man es jetzt so ein bisschen verständlicher macht, dann stehen dahinter so Konzepte wie, belohne ich mein Kind mit Zucker? Sage ich ja, wenn du jetzt den Brokkoli isst, dann kriegst du auch zum Nachtisch den Schokopudding. Oder sage ich ja, wenn du dein Zimmer aufräumst, dann kriegst du, es gehen wir ein Eis zusammen essen. Gleichermaßen aber auch, wie tröste ich, also schaffe ich es als Elternteil, mein Kind zu trösten, ohne Nahrung anzubieten, sondern einfach für mein Kind da zu sein. Oder denke ich, ach, jetzt Schokoriegel aufmachen und dann geht es dem Kind wieder besser.
Je kleiner das Kind ist, muss man dann aber wirklich auch als Eltern noch regulieren, wie viel Zucker das Kind dann tatsächlich bekommt, sagt sie, weil die das bis zu einem gewissen Alter gar nicht einschätzen können, ob sie zu viel gegessen haben oder bald zu viel essen werden. Und bei Teenagern sollte man sich dann aber eher überlegen, ob man überhaupt noch so unheimlich das Essverhalten der Kinder kommentiert, weil man damit natürlich dann auch dazu beitragen kann, dass das zu einer Essstörung führen kann, wenn man da individuell zu viel dran rumkritteln. Und für kleinere Kinder gibt es da aber auch ein paar ganz praktische Tipps für Eltern.
Da wären vielleicht noch so ein paar Hilfestellungen oder was sich in der Empirie auf jeden Fall als gesundheitsförderlich gezeigt hat, wäre auf jeden Fall nochmal gesunde Nahrungsmittel frei verfügbar anzubieten. Ja, also den Obstteller prominent auf den Tisch zu stellen und die Süßigkeiten vielleicht in der Schublade weiter hinten im Schrank. Dann natürlich, dass wir eben mit Zucker nicht belohnen oder bestrafen, dass wir das nicht als einen gemeinsamen Aushandlungsprozess zwischen Eltern und Kind verstehen. Dann natürlich so einfache Sachen wie kleine Portionsgrößen kaufen. Ja, also wenn ich jetzt eine 200-Gramm-Packung kaufe, dann ist auch viel mehr zu Hause. Aber wenn ich jetzt sage, okay, wir kaufen uns zusammen einen Riegel und den teilen wir uns und dann ist der auch aufgegessen, dann entsteht natürlich das Verlangen erst gar nicht oder nicht so stark. Und was natürlich überall immer wieder auch propagiert wird, ist, dass wir als Eltern ein gutes Vorbild sein sollen für die Kinder. Das heißt, wenig Süßigkeiten vor ihren Augen konsumieren sollten und selbst. Also wenn wir abends den Sellerie auf den Tisch stellen, auf den Abendbrotstisch, dann sollten wir ihn auch selbst essen und nicht nur sagen, jetzt komm, isst du ihn mal.
Ja klar, sonst fragt sich das Kind natürlich auch, was das alles soll. Mhm. Was ja auch immer mal wieder diskutiert wird, ist eine Zuckersteuer. Also, dass man gestaffelt eine Steuer auf gesüßte Getränke einführt. Und so etwas ist in einigen Ländern ja schon eingeführt worden. Was könnte das denn bringen?
Erstaunlich viel. Also, da habe ich mit Michael Langsi drüber gesprochen. Der ist Gesundheitsökonom an der TU München. Und der hat 2023 eine Studie dazu gemacht, wie die Zuckersteuer in Deutschland wirken würde.
Und unsere Ergebnisse zeigen da eben, dass durch die Einführung von einer gestaffelten Herstellerabgabe, so wie sie in Großbritannien eingeführt wurde, dass wir da über die kommenden 20 Jahre erwarten würden, dass wir in etwa 240.000 Fälle an Typ-2-Diabetes verhindern würden und somit auch in etwa 16 Milliarden an gesellschaftlichen Kosten einsparen würden. In etwa 4 Milliarden davon innerhalb des Gesundheitssystems, einfach dadurch, dass wir weniger Versorgungskosten für Krankheiten wie Übergewicht, Typ-2-Diabetes oder Herz-Kreislauf-Erkrankungen hätten und die restliche Summe insbesondere dadurch, dass wir sogenannte Produktivitätsverluste vermeiden würden. Ja, dadurch, dass wir weniger Erkrankungen hätten, hätten wir weniger Krankheitsfehltage, weniger Personen, die möglicherweise vorzeitig in Rente gehen oder möglicherweise sogar bereits im erwerbsfähigen Alter verstarben.
Also 16 Milliarden Euro für die Gesellschaft und unglaublich viel weniger Leid für den einzelnen Menschen, das ist ja schon eigentlich ganz schön beeindruckend.
Ja, eigentlich alle ExpertInnen, mit denen ich gesprochen habe, würden die Zuckersteuer auch befürworten. Es hat sich nämlich auch gezeigt, dass die freiwillige Verpflichtung von Herstellern, den Zuckergehalt zu reduzieren, gar nicht so viel bringt. In Deutschland ist der Zuckergehalt zwischen 2015 und 2021 gerade mal um 2% zurückgegangen. Mhm. Und in Großbritannien, wo es die Zuckersteuer schon gab, im gleichen Zeitraum um 29%. Oh. Das ist schon ein großer Unterschied. Ja. Es gibt aber auch andere Ideen, wie man gesellschaftlich gegensteuern könnte. Es gab zum Beispiel mal eine Studie aus Göttingen, die Warnhinweise auf Packungen mit stark zuckerhaltigen Lebensmitteln abgedruckt hat, also Texte oder Bilder, so ähnlich wie bei Zigaretten.
Und hat das funktioniert?
Ja, besonders gut haben schockierende Bilder funktioniert, also so wie auf Zigarettenpackungen auch. Ist da aber natürlich auch die Frage, ob das dann nicht irgendwann auch so einen Gewöhnungseffekt einsetzt, so ähnlich wie bei den Zigaretten das ja auch der Fall ist.
Und ab und zu hört man ja, dass wir überhaupt nur so viel Zucker essen, weil die Zuckerlobby sich dafür eingesetzt hat und da auch Tatsachen verdreht hat. Also so ähnlich wie die Tabaklobby oder die Öllobby, das auch längst mit bekannten Fakten gemacht hat. Also sie haben vertuscht oder Fakten eben so geframed, dass sie ihre Produkte verkaufen konnten, obwohl eigentlich klar war, dass sie Schaden anrichten. Stimmt das denn so?
Ja, das hört man immer wieder. Auch, dass die ganze Low-Fat-Bewegung, die es ja so ab den 70er, 80ern gab, von der Zuckerlobby eigentlich gesteuert wurde. Da gab es aber einen ganz interessanten Artikel von zwei Medizinsoziologen in der Zeitschrift Science. Und demnach gab es dann im Amerika der 1950er und 1960er Jahre zwei verschiedene Schulen. Eine Gruppe an Forschenden meinte, dass vor allem ein hoher Zuckerkonsum schuld an mehr Herz-Kreislauf-Erkrankungen etc. wäre. Eine andere Gruppe hat vor allem die Fette als Problem ausgemacht. Mhm. Und das war dann, wie es so manchmal in der Wissenschaft ist, die eine Schule war einfach stärker. Mhm. Das lag aber nicht daran, dass die Zuckerlobby da groß interveniert hätte. Es war einfach so, dass dann auch WissenschaftlerInnen aus Großbritannien eher das Fett als problematisch angesehen haben. Vor allem auch deshalb, weil die Cholesterinwerte damals als das Hauptproblem ausgemacht wurden. Und die werden durch den Zucker gar nicht beeinflusst. Mhm. Und das ist halt so in der Wissenschaft, wenn mehr Forschende einer Meinung sind, dann setzt sich häufig auch dieses als das erstmal vorläufige Wissen durch. Und dass wir jetzt davon ausgehen, dass alles an der Zuckerlobby lag, liegt nach diesem Artikel eher daran, dass wir jetzt mit unserem Wissen von heute eigentlich auf alte wissenschaftliche Prozesse gucken. Also gerade mit unserem Wissen, was jetzt die Tabakindustrie und die fossilen Brennstoffe und deren Lobby angeht, gucken wir auf diese ganzen Prozesse und bewerten das darüber dann neu.
Wenn man von den ganzen Problemen und Gesundheitsrisiken so hört, kann man ja eigentlich schon verstehen, dass Matthias Laudes sagt, dass an Zucker wirklich gar nichts Gutes dran ist. Jetzt hast du aber vorhin gesagt, dass das ja nicht unbedingt immer so stimmt.
Ja, es ist wie so oft in der Wissenschaft, es gibt da auch eine ganz kleine Ausnahme.
Jetzt bin ich aber gespannt.
Mich hatte für einen Beitrag auch mit Anja Karlsson gesprochen. Die haben wir vorhin schon im Intro gehört. Die ist Ernährungswissenschaftlerin an der Hochschule für angewandte Wissenschaften hier in Hamburg und leitet die Arbeitsgruppe Sporternährung der Deutschen Gesellschaft für Ernährung. Und ich hatte sie ursprünglich danach gefragt, ob SportlerInnen zusätzliche Proteine bräuchten, um gute Leistungen zu bringen. Und das brauchen sie aber nicht, denn die haben grundsätzlich zwar schon einen höheren Bedarf als Nichtsportlerinnen, aber der ist im Schnitt schon über die Nahrung abgedeckt. Und stattdessen bräuchten sie eigentlich mehr Kohlenhydrate.
Das ist das größere Problem, dass die Kohlenhydrate momentan, wie es vielleicht in den 70er, 80er Jahren das Fett war, jetzt als das Schlechte, der schlechte oder der böse Nährstoff dasteht, aber tatsächlich im Sport, wir entleeren unsere Glykogenspeicher oder die Athleten entleeren ihre Glykogenspeicher relativ schnell. Also die Kohlenhydratspeicher in der Skelettmuskulatur, und die brauchen wir einfach, um zu regenerieren. Also es gibt gute Studien, die zeigen, man ist weniger leistungsbereit, auch in Trainingscamps oder bei Vorbereitungen, zum Beispiel auf einem Marathon oder so, sinkt die Leistungsbereitschaft, obwohl man mehr trainiert, weil einfach die Speicher leer sind. Und Verzehranalysen im ambitionierten Freizeitsport wie auch im Leistungssport zeigen, dass im Mittel die Athleten die Kohlenhydratempfehlungen nicht erreichen. Also das ist tatsächlich ein Problem, was sich so mehr oder weniger durch alle Sportarten, durch die Geschlechter hindurch zieht und auch im Freizeitbereich zu beobachten ist.
Okay, das heißt, sie meint, wenn man Sport macht, braucht man eigentlich mehr Kohlenhydrate. Aber da spricht sie ja wahrscheinlich eher von den langkettigen Kohlenhydraten, also von Stärke zum Beispiel, oder? Also damit die dann über längere Zeit abgebaut werden können.
Ja, eben nicht nur. Und das ist die schöne Ausnahme beim Leistungssport.
Wir empfehlen natürlich diese komplexen Kohlenhydrate aus Vollkornprodukten, aus Gemüse, aus Getreide, aus Kartoffeln. Ja, das sind die auch lange sättigen. Wobei im Sport es auch sinnvoll sein kann, und da gibt es so ein bisschen Abweichung von den Empfehlungen in der Allgemeinbevölkerung, einfach und zweifach Zucker zu konsumieren. Einfach um den Kohlenhydratspeicher, den Glykogenspeicher möglichst schnell zu regenerieren. Weil der Organismus, der baut ja die langkettigen Kohlenhydrate letztlich wieder in Glucose ab und baut sie dann in der Leber oder in der Skelettmuskulatur dann wieder oder speichert sie dort wieder in Glykogen, wieder langkettig. Und um diesen Prozess zu beschleunigen nach wirklich erschöpfenden Belastungen, wird im Spitzensport tatsächlich empfohlen, auch kurzkettige, also ein- und zweifach Zucker zu konsumieren. Und das ist auch das, was man während der Belastung natürlich konsumiert. Also da ist ja niemand ein Brot oder die Pasta unterwegs beim Marathon, sondern da sind das wirklich Glucose und Fructose oder Gemische daraus.
Also es war lange auch eine Diskussion, ob das sinnvoll ist, während der Belastung Zucker aufzunehmen. Es ist aber so, dass die Muskeln, dass der Zucker den Muskeln schnell wieder Energie gibt, die dann aber auch schnell wieder verbraucht ist. Mhm. Also man muss deshalb bei längeren Anstrengungen auch immer mal nachliefern und wieder was mit Zucker essen oder trinken. Und ja, also bei diesen ganzen Überlegungen geht es aber tatsächlich eher um den Spitzensport. Mhm. Also, dass man da dann noch das letzte bisschen an Leistung aus den Muskeln rausholt. Und wenn man jetzt einfach nur mal Sport macht, um fit zu bleiben und mal eine Runde um den Park rennt oder sogar vielleicht um abzunehmen, ist es natürlich nicht so sinnvoll, währenddessen Zucker zu essen.
Mhm. Also wenn ich überlege, ich spiele Tennis, also nicht im Spitzenbereich, aber schon immer mal, also so seit der Jugend ambitionierter so ein bisschen. Und ich habe durch die Jahre immer verschiedene Empfehlungen gehört. Mhm. Also entweder ja oder nein oder ja oder nein. Und aus pragmatischen Gründen haben wir auf dem Tennisplatz eigentlich immer einen Müsli-Riegel gehabt, mhm, und aber auch die Banane. Mhm. Und dann hat sich irgendwann so ein bisschen eingeschlichen oder eingebürgert nach dem Training dann das Vollkornbrot mit körnigem Frischkäse und einem Klacks Marmelade. Da ist dann irgendwie alles dabei und dann ist schon okay. Damit fuhren wir eigentlich ganz gut.
Mhm. Ja, also wenn man nach der Studienlage geht, dann wäre es eigentlich schon sinnvoll, während des Turniers dann die Banane oder den Zucker, mhm, im Getränk zu trinken oder so und dann anschließend die längerkettigen Kohlenhydrate, um dann längerfristig die Muskeln wieder aufbauen lassen zu können.
Jasmin Appelhans, ganz lieben Dank für deine große Recherche und dass du damit hier warst.
Hat mich gefreut, wieder hier sein zu können.
Und danke auch an euch, dass ihr zugehört habt. Jetzt habe ich noch eine kleine Bitte, und zwar zu einem sehr besonderen Anlass für uns. Wir nähern uns nämlich unserer 100. Folge. Und das ist super aufregend, vor allem auch, weil wir so viel Herzblut investieren, euch Wissenschaft nahezubringen. Und deswegen wollen wir jetzt von euch wissen, was war eure Lieblingsfolge? Was hat euch besonders gefallen? Was fandet ihr besonders spannend? Womit sollen wir uns vielleicht in Zukunft mal beschäftigen? Und wir würden sehr gerne hören, was ihr an den Synapsen besonders schätzt. Schreibt uns also oder schickt uns eine Sprachnachricht an synapsen@ndr.de. Die Redaktion hatte heute Melanie Stinn, Producer war Jürgen Kopp und für die Technik verantwortlich war Jacqueline Bretschek. Und auch in 2 Wochen gibt es wieder eine Folge von Synapsen, wie immer am Freitag in der ARD-Audiothek oder auf ndr.de/synapsen. Schön, dass ihr dabei wart. Ich bin Maja Bachtiarovic und zum Schluss habe ich noch einen Hörtipp für euch. Tschüss.
Wir schlucken jede Menge Pillen, wenn wir krank sind oder sogar vorbeugend. Dabei gibt es für viele eine gesündere und nachhaltigere oder zumindest unterstützende Behandlung, nämlich anders essen. Davon sind die NDR-Ernährungsdocs überzeugt. Sie wissen, welche Ernährung wem gut tut und wie viel man oft schon mit einer kleinen Umstellung erreichen kann.
Man braucht, um Fett abzubauen, unbedingt Insulinpausen. Nur so kann man tatsächlich überschüssiges Fett abbauen. Und wir wissen eben, dass in diesen Fettzellen, gerade im Bauchfett, extrem viele Entzündungsfaktoren sitzen. Und solange man viel Bauchfett hat, hat man im Grunde permanent einen Entzündungszustand im Körper.
Die NDR-Ernährungsdocs, das erfolgreiche Fernsehformat, gibt's jetzt auch als Podcast in der ARD-Audiothek. Für unterwegs, beim Sport oder beim Kochen. Mit spannenden Patientengeschichten.
Sie wollte was ändern und das war jetzt ihre letzte Chance eigentlich.
Mit den neuesten Erkenntnissen aus der Ernährungsmedizin.
Also dieser Spruch, einmal Insulin, immer Insulin, der wurde früher häufig gesagt, als ich noch junger Arzt war. Das gilt nicht mehr, das ist total überholt.
Und mit einfachen Rezepten und Tipps für alle, die gesund und lecker essen wollen.
Und wenn wir eben bunt und vielfältig essen, eben präbiotisch Lebensmittel anbieten wie Ballaststoffe, in Gemüsesorten, in Vollkornprodukten zum Beispiel, dann freut sich nicht nur der Körper, sondern eben auch unsere Darmbakterien.
Die Ernährungsdocs, ein Podcast vom NDR in der ARD-Audiothek.